Ich freue mich, dass wir hier zusammen aber auch Gottesdienst feiern und auf Gottes Wort hören dürfen. Gottes Wort auslegen. Heute Morgen wird uns Paul Koch. Paul, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Man lernt sich ja immer besser kennen. Wir haben uns 2016 in Braunfels in Hessen kennengelernt und dann sind wir uns immer wieder begegnet in der Martini-Gemeinde oder auf der Jugendmissionskonferenz oder auch in der Nähe von Chemnitz bei irgendwelchen Tagen. Aber man lernt ja nie aus und man lernt sich immer besser kennen. Gerade habe ich gemerkt, wir sind beide Ostfriesen. Also bitte nicht lachen. Paul, vielleicht kommst du mal kurz nach vorne. Und wenn du dich uns mal mit 2, 3 Sätzen etwas vorstellen möchtest, das denke ich wäre ganz hilfreich. Und dann sagst du uns vielleicht noch einen Satz, wofür dein Herz brennt.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung an dieser Stelle. Ich bin Paul Koch, 31 Jahre jung, darf ich hier ja sagen. Nicht persönlich nehmen. Ich freue mich sehr. Genau. Ich bin gelernter Maurer. Meine Eltern haben mir gesagt, bevor ich studiere, muss ich was Vernünftiges lernen. Also da habe ich dann eine handwerkliche Ausbildung gemacht. Tatsächlich auch, weil ich lange Zeit in die Mission gehen wollte. Das war so ab 13, 14 mein großer Traum. Und da dachte ich mir, ich kann jetzt nicht nur mit dem Wort Gottes kommen. Ich muss irgendwie praktisch mit anpacken können, wenn ich da weltweit in dritte Weltländer hineingehen sollte. So kam der Gedanke damals. Habe dann anschließend mein Fachabitur gemacht, Theologie studiert, meinen Bachelor, meinen Master in der Schweiz, im Bachelor in Hamburg, den Master dann. War jetzt die letzten 7 Jahre in der St. Martini-Gemeinde in Bremen als Jugendpastor oder Jugenddiakon, sagt man in der Landeskirche. Und jetzt mittlerweile mache ich noch mein Vikariat. Das ist das Vorbereitungsjahr auf meine Ordination als Pastor in einer Gemeindegründungsarbeit in Nordhorn. Dort werde ich dann tätig sein als Pastor in einer freien Gemeinde. Reformierte freie Gemeinde ist das, so kurz zum Beruflichen. Ansonsten, ich bin verheiratet, habe eine kleine Tochter. Unser Sohn ist gerade unterwegs, den erwarten wir im Februar. Das so zu den Eckdaten. Und wofür ich brenne, das ist natürlich Jesus Christus in erster Linie. Und sein Wort weiterzugeben. Also dort, wo ich Möglichkeiten habe, das Wort klar zu bringen, das Wort klar zu predigen, das ist das, wo ich sage, das ist das ganz, ganz große Privileg, das wir haben dürfen. Ich meine, ihr habt das in diesen Tagen in besonderer Weise, wenn ihr weltweit von Leuten hört, die nicht einfach frei auf der Straße das Wort weitergeben können. Das darf ich sogar beruflich tun. Das ist meine Leidenschaft.
Prima. Dankeschön. Wir wollen miteinander beten. Ach Herr, heute Morgen wollen wir auch an diesen Strom treten und unsere Seele dürstet nach der Begegnung mit dir. Unsere Herzen haben Sehnsucht, Herr, erquickt zu werden durch dein Wort. Wir haben am Anfang gehört, dass wir dich lieb haben sollen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von all unserer Kraft, Herr. Aber in dieser Zeit, in dieser Welt gibt es so viele Dinge, die uns schon unsere Kraft rauben, die uns die Gedanken vollstellen, die uns den Blick verstellen. Und da wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns heute Morgen den Blick wieder frei machst. Dass in dieser Welt, die aus den Fugen geraten ist, mit Krieg und Kriegsgeschrei, mit all der Unruhe, mit all der Unsicherheit auch in unserem Land und dann erst recht in den Ländern der Märtyrer mit der großen Verfolgung, Herr, dass du uns da Kraft gibst. Durch dein Wort Mut machst, dass du uns Zuversicht schenkst und unsere Herzen stark machst. Wir wollen an diesem Tag auch den Blick in die Weite schweifen lassen und denken an die Geschwister im Iran, in Kolumbien und in vielen anderen Ländern, Herr, die in Schwierigkeiten sind, die wir uns gar nicht vorstellen können. Sei du ihnen nah, ermutige sie. Wir denken an die Not in unseren Kreisen und Gemeinden, den niedrigen geistlichen Wasserstand. Ach Herr, so viel, was uns Sorgen macht, so viel, was uns umtreibt, so viel, was uns bewegt. Wir wollen dir die Dinge, die uns auf dem Herzen liegen, im stillen Gebet sagen. Wir wollen miteinander und füreinander beten in der Stille. Alles, was uns zu schaffen macht, dürfen wir dem Herrn anbefehlen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Amen. Wie wunderbar haben wir gerade gesungen, der Fluch der Sünde ist nicht mehr. Und das passt als Übergang zu unserer Lesung aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, wir leben in einer Welt, die uns täglich sagt, wie wir zu denken, zu reden, zu handeln haben. Eine Welt, die alles, was uns betrifft, bestimmen möchte. Medien, Trends, der gesellschaftliche Druck, all diese Dinge führen dahin, dass wir unter dem Druck stehen, uns der Gesellschaft anpassen zu müssen. Das ist das, was unsere Herausforderung ist. Täglich ringen wir als Christen eben darum, dass wir eigentlich für Christus ganz leben wollen und gleichzeitig stehen wir in der Gefahr, mit dem Strom dieser Welt einfach nur mitzuschwimmen. Und wir wünschen uns doch so sehr, Christus von ganzem Herzen nachzufolgen. Das ist auch Thema dieser Predigt, wie du Christus von ganzem Herzen nachfolgen kannst. So habe ich diese Predigt überschrieben, einen Text, einen ganz, ganz wunderbaren Text, den ich von Manfred zugeteilt bekommen habe, Römer 12. Das ist ja so der Beginn des praktischen Teils im Römerbrief. Und das ist ganz, ganz spannend. Eigentlich habe ich schon ein bisschen drum gebettelt, dass ich den ersten Vers auch noch mitnehmen darf, aber er wollte mir nicht noch eine weitere halbe Stunde dazugeben zum Predigen. Der erste Vers macht nämlich noch einmal die Grundlage deutlich, woraufhin jetzt der praktische Teil entsteht. Römer 1 bis 11. In jedem einzelnen Kapitel wird die Barmherzigkeit Gottes deutlich. Die Barmherzigkeit, die wir als Kinder Gottes nötig haben, die wir als Menschen nötig haben, wo wir noch keine Kinder Gottes sind, weil wir unter der Sünde stehen. Die Barmherzigkeit Gottes, die uns eben rettet, wo die Gerechtigkeit Christi uns angerechnet wird. Die Barmherzigkeit Gottes, die uns jetzt hilft, in dieser Welt zu leben, nicht mehr unter dem Fleisch, sondern im Geist. Und von dieser Barmherzigkeit spricht eben der Apostel Paulus dann in Römer 12, in Vers 1 und sagt, aufgrund dieser Barmherzigkeit, also weil Gott uns barmherzig gewesen ist, ist seine einzige Schlussfolgerung, die er zieht. Er sagt, das, was logischerweise darauf jetzt folgen muss, ist die totale Hingabe. Dass unser ganzes Leben ein logischer, ein einziger Gottesdienst ist. So drückt er das aus. Und jetzt im Vers 2, das ist der Predigttext, da erklärt Paulus, wie wir dahin kommen. Was ganz praktisch in und an uns geschehen muss, damit wir eben genau dorthin kommen, Christus von ganzem Herzen nachzufolgen. Ich möchte gerne lesen den Predigttext Römer 12, der Vers 2. Und ich bitte euch, ich bitte Sie aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, dass wir uns dazu erheben, wenn es möglich ist. Römer 12, der Vers 2, da heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ich bete mit uns. Ja, Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen für dieses dein Wort, das du uns heute Morgen gibst. Danken dir dafür, dass wir Gemeinschaft haben dürfen in diesem Gottesdienst, dass wir stille werden dürfen vor dir. Ja, und wir wollen jetzt hören auf das, was du uns zu sagen hast für unsere Nachfolge. Auf dass wir wirklich von ganzem Herzen in allen Situationen unseres Lebens dir treu nachfolgen. Unser Gott, und damit das gelingt, dass dein Wort Wurzeln in unseren Herzen schlägt, dass wir wirklich umgestaltet werden und einen Unterschied machen zu den Menschen dieser Welt, dafür brauchen wir deinen Segen. Und so bitten wir dich alle miteinander, segne du selbst das Reden und das Hören auf dein heiliges, vollkommenes und irrtumsloses Wort an uns allen. Amen. Wie du Gott von Herzen nachfolgen kannst, das ist Thema dieser Predigt. Zwei Punkte möchte ich euch gerne mitgeben anhand dieses Wortes, Römer 12, Vers 2, wie das ganz praktisch geschieht. Ein erstes ist, indem du anders denkst, und ein zweites, indem du anders entscheidest. Ein erster Predigtpunkt, wie wir Gott von Herzen folgen, indem wir anders denken. Ihr Lieben, es gibt in dieser Welt nur zwei Möglichkeiten, zwei Arten, wie wir denken können. Entweder denken wir wie diese Welt oder aber wir denken von Gott her. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Und Nachfolge beginnt jetzt eben dort, wo wir von Gott her denken. Das ist ganz logisch, weil wir von Natur aus, so sagt uns das die Bibel an vielen, vielen Stellen, gerade Römer 1 bis 3, da wird eben deutlich gemacht, dass wir so zerfressen sind von der Sünde, dass sie so einen starken Einfluss in unserem Leben hat, dass wir von Geburt an erstmal so denken wie diese Welt. Und das heute sicherlich mehr denn je, denn wir werden durchgehend beschallt von dieser Welt. Ne, durch Medien, durch Trends, durch die Zeitungen, durch den weltweiten Blick, den wir heute haben. Und so denken wir eben wie diese Welt, und dann war das eben so, dann kam der Heilige Geist, hat uns von Neuem geboren. Von diesem Punkt an waren wir eben Kinder Gottes, fangen an, wie Gott zu denken. Diese Umgestaltung beginnt dann, die geht los. Aber die Realität unseres Lebens, auch als Kinder Gottes, lautet, dass wir zwar nicht von dieser Welt sind, unsere Identität ist in Christus, aber wir sind noch in dieser Welt. Und jetzt ringen wir eben täglich darum, nicht zu denken, zu handeln und zu leben wie diese Welt. Ob du das wahrhaben willst oder nicht, völlig egal. Wir stehen in der Gefahr, auf dieselbe Art und Weise zu denken wie diese Welt. Und das möchte ich euch einfach mal deutlich machen, anhand eines sehr, sehr radikalen Beispiels, eines sehr umstrittenen und heiß diskutierten Themas unserer Zeit, wie groß der Unterschied ist zwischen dem Denken dieser Welt und dem Denken als Kinder Gottes von Gott her. Stell dir einmal vor, du begegnest einem Mann, der sagt, von jetzt an bin ich eine Frau. Und ich möchte euch jetzt aufzeigen, wie die Art, wie du denkst, prägt, wie du, wie sie auf dieses Statement reagieren. Wenn wir das Denken dieser Welt haben, dann denken wir, naja, der fühlt halt so, der fühlt sich eben als Frau. Und sein Körper ist ja Produkt des Zufalls, das heißt, er verfügt darüber, er kann sowieso damit machen, was er möchte. Und wenn er diesen seinen Gefühlen nicht nachgehen würde, dann würde er doch eine Lüge leben. Das ist ja eben sein inneres Gefühl, das er dort hat. Wir können darüber lachen, aber das ist ganz logisch, so zu denken, wenn man von diesem Denken herkommt. Heute denken die Menschen dieser Welt, mein Gefühl, also das, was in mir drin ist, das ist die höchste Instanz meines Lebens. Das ist das, was über mein Leben entscheidet am Ende. Das macht meine Identität aus, das bestimmt über mein Reden, mein Handeln, mein Denken eben. Alles in meinem Leben wird von meinem Gefühl am Schluss beeinflusst. Wenn wir jetzt aber von der Denkweise Herr Gottes kommen, dann wissen wir natürlich, dieser Mensch wurde als Mann geschaffen und hat einen männlichen Körper bekommen. Und dieser Mensch, der soll mit seinem männlichen Körper auch Gott die Ehre geben. Ist für uns ganz logisch. Diese Gefühle, die er hat, lieber eine Frau sein zu wollen, die sind garantiert real. Das müssen wir nicht irgendwie lächerlich oder kleinreden, überhaupt nicht. Damit hat er auch ziemlich zu kämpfen. Das macht das eigene Leben unglaublich schwer für diesen Mann in diesem Moment. Aber diese Gedanken sind eben eine Lüge. Die Wahrheit ist das, was Gott über diesen Mann sagt, dass er eben einen männlichen Körper bekommen hat. Und so kommen wir jetzt zu ganz unterschiedlichen Bewertungen ein und desselben Statements. Warum? Weil wir hoffentlich, und das sage ich sehr, sehr zögerlich, anders denken. Das ist der Grund, warum Paulus das hier schreibt, dass wir uns eben umgestalten, dass wir uns verändern lassen sollen in unserem Denken. Also Paulus ruft uns hier entgegen, hör auf, so zu denken wie diese Welt und lerne zu denken von Gott her, damit du in allen Situationen deines Lebens, in deinem Alltag zur Ehre Gottes lebst. Das ist das, was Nachfolge bedeutet. Und das ist jetzt ganz, ganz entscheidend für uns, denn diese gefühlstechnischen Gedanken, die bestimmen längst nicht mehr das Denken dieser Welt, sondern sind längst schon tief in unseren Gemeinden verwurzelt. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, das wir heute haben. Die Gefühle, das ist längst nicht mehr das Denken dieser Welt. Wie ich meine, wir denken heute ja, ne, gerade die ältere Generation, die da vieles mitbekommen hat, die ein gutes theologisches Erbe mitbringt, wir denken ganz, ganz schnell, naja, pass mal auf, bezogen auf die Sexualität, da sind wir ganz klar. Es gibt einen Mann, es gibt eine Frau, nichts dazwischen, gibt es nichts zu diskutieren, kein Problem. Oder die ganze Gender-Thematik, ne, da sind wir von befreit, machen wir uns gar keine Gedanken drüber. Ich möchte euch gerne mal aufzeigen, dass dieses gefühlstechnische Denken schon tief in unseren Gemeinden drin ist. Ein Beispiel. Wir machen heute unsere Nachfolge oder wie gut unsere Nachfolge ist, unser Christsein eben ist, das machen wir davon abhängig, ob wir uns heute von Gott geliebt fühlen. Also habe ich den Eindruck, habe ich das Gefühl, Gott liebt mich, dann bin ich der Überzeugung, ich bin ein guter Christ. Wenn dieses Gefühl nicht da ist, aus welchem Grund auch immer, spielt keine Rolle, dann hinterfrage ich die Dinge auf einmal. Dann hinterfrage ich, liebt Gott mich eigentlich? Sieht er mich eigentlich in meiner Situation? Ist er eigentlich da? Wir schauen heute nicht mehr rational einfach in das Wort hinein, ne, schlagen dann Johannes 3, Vers 16 auf. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da sagen wir nicht wunderbar, das ist die größte Liebe, die es gibt, das gilt mir. Danke, 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 Herr, dass ich das in Anspruch nehmen darf für mich. Nein, wir gucken, wenn wir Probleme haben heute, in uns hinein, fühle ich die Liebe Gottes wunderbar, ich bin ein guter Christ, fühle ich die Liebe Gottes nicht, stelle ich alles in Frage. Oder, zweites Beispiel, wie sieht es mit der Hingabe in die Gemeinde aus? Auch das heute vollständig von den Gefühlen abhängig. Also wenn ich mich heute eben nicht danach fühle, in die Gottesdienste zu gehen, dann bleibe ich dem Ganzen fern. Dann gehe ich dort nicht hin. Dann habe ich diese Verbindlichkeit eben nicht, die wir ganz klar im Wort Gottes sehen. Also sobald Probleme da sind, gucke ich in mich hinein. Dasselbe mit den Diensten in der Gemeinde. Viele nehmen heute die Dienste in der Gemeinde nur dort wahr, wo sie sich berufen fühlen für gewisse Dienste. Da schauen wir nicht einfach hinein und gucken irgendwie, was ist die Notwendigkeit, was ist die biblische Aufforderung, die wir haben, sondern fühle ich mich zu einem Dienst berufen? Wenn nicht, dann bleibe ich passiv. Ich brauche dieses Gefühl ja. Oder nächstes Beispiel. Wie ist das mit der Vergebungsbereitschaft? Was sagt Jesus, wie oft sollen wir vergeben? Matthäus 18, 77 Mal, ganz genau. Also übersetzt unbegrenzt, immer, jedes Mal. Wie machen wir das heute? Wir denken, naja, ich habe ja schon Schwierigkeiten beim ersten Mal, weil wir nicht sehen, Vergebung ist erst einmal eine Entscheidung, die ich treffe auf Grundlage des Kreuzes, auf Grundlage dessen, was Christus für mich getan hat. Aber wir gucken in uns hinein, sagen, naja, da ist der Groll, da ist die Verletzung, da sind diese Gefühle immer noch da, deswegen habe ich noch nicht wirklich vergeben. Wisst ihr, die Gefühle, die dauern oft die ganz, ganz lange Zeit, dass die nachkommen. Das kann Monate, manchmal Jahre dauern, weil eben Verletzungen ja entstehen, wenn Menschen schuldig an uns geworden sind oder wir an anderen. Aber es geht um die Entscheidung, die ich auf Grundlage des Kreuzes treffe. Oder nächstes Beispiel, die Lieder, die wir heute singen. Hier sind ja wunderbare Lieder, die ihr auch diese Tage wunderbar ausgesucht bekommen habt. Aber wir haben heute ein ganz, ganz großes Problem, was das musikalische Erbe betrifft. Dass wir großartige, kostbare Lieder, die für meine Generation und die jungen Leute vielleicht ein bisschen altbacken klingen, aber ganz, ganz starke inhaltliche Texte haben, die werden beiseite gelegt, Warum? Weil sie meine Gefühle nicht ansprechen. Und dann werden unendliche Refrains und Bridges in irgendwelchen Verdrehungen gesungen, dass man in so eine Trance hineinkommt, weil ich muss das ja fühlen. Und wenn ich da so richtig drin aufgehe und das hat mich so richtig angesprochen, dann war ich ganz nah bei Gott dran. Völlig egal, was für ein Blödsinn ich gesungen habe. Ohne theologisches Fundament. Nein, wir lachen darüber, aber das ist ein ganz großes Problem, das wir heute haben. Dasselbe gilt für die Predigten, die wir heute hören. Wann sind es gute Predigten? Ja, wenn sie mein Gefühl angesprochen haben. Wenn da eine schöne knackige Geschichte dabei war, das war herzerwärmend, das war gut, das war so, ne? Dann ist es eine gute Predigt. Da geht es nicht darum, ist es Christus-zentriert, ist es Wort-zentriert, sondern spricht es mein Gefühl an. So bewerten wir heute. So können wir jetzt weitermachen mit ganz, ganz vielen Themen. Ne? Das ist genauso mit unserem Gebetsleben. Wann ist unser Gebetsleben stark? Ja, wenn wir uns ganz nah bei Gott fühlen. Wenn ich Gott mal nicht fühle in meiner Nähe, dann flacht das ganze Gebetsleben ab. Dann ist es so eine Pflicht, so morgens und abends ratter ich da eben 3 Sätze runter. Okay, das war es dann aber auch schon. Da geht es nicht darum, was sagt das Wort Gottes, beständig im Gebet zu sein, auch wenn ich es mal nicht fühle. Nein, wir gucken in uns hinein und davon machen wir in unseren Gemeinden heute alles abhängig. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Das gefühlsorientierte Denken, das wir heute haben, womit die Welt ihre Sexualität oder die ganze Gender-Thematik mit argumentiert, ist längst tief in unseren Gemeinden drin. Und wir müssen jetzt wissen, was machen wir jetzt? Paulus fordert uns auf, wir sollen uns verändern lassen in unserem Denken, dass wir eben nicht denken wie diese Welt, sondern umgestaltet werden in unserem Denken. Nur wie machen wir das? Wie passiert das ganz praktisch? Macht Gott das? Machen wir das? Die Antwort lautet, wie so oft, ja. Oder beides. Ist ja ganz spannend hier. Paulus drückt das so ganz interessant aus. Er sagt, lasst euch verwandeln in eurem Denken. Ich meine, was ist das für ein Befehl? Entweder ich verwandle etwas in mir oder ich werde verwandelt. Aber das ist hier so beides irgendwie. Eine Aufforderung und gleichzeitig das Passive dabei. Und das ist genau das, was wir oft in der Bibel eben haben. Gottes Wort macht hier deutlich, dieses Denken, dass das verwandelt wird in uns drin, das kann allein Gott tun. Das ist zu 100% Gottes Werk an uns. Und gleichzeitig sind wir zu 100% verantwortlich dafür, dass wir uns in unserem Denken verwandeln lassen. Das bringt uns zur nächsten Frage, wie wir diese Verantwortung jetzt wahrnehmen. Wie machen wir das ganz praktisch, dass wir uns verwandeln lassen? Und die Antwort lautet, indem du darauf achtest, indem wir darauf achten, womit wir täglich unser Denken füllen. Das, was du konsumierst in deinem Leben, womit wir uns eben beschäftigen, worüber unsere Gedanken sich kreisen, das prägt unser Denken. Und wir müssen jetzt einfach mal prüfen für uns, was konsumiere ich? Was prägt mein Denken? Sind es die sozialen Netzwerke, die Zeitungen, die Filme, die Serien? Worüber machen wir uns den ganzen Tag Gedanken? Ist es das Haus, der Garten, das Auto, der Urlaub, mein Intellekt, mein Hobby, meine Familie? Ihr Lieben, da müssen wir uns einmal ganz, ganz ernsthaft überprüfen, denn genau das sind die Dinge, mit denen diese Welt sich tagtäglich beschäftigt. Und wenn das die Dinge sind, die unseren Alltag bestimmen, dann ist es überhaupt gar kein Wunder, dass wir auf dieselbe Art und Weise denken wie diese Welt. Weil das sind die Dinge, mit denen die Welt sich füllt. Wenn wir dort nur unterwegs sind, wo die Welt unterwegs ist, nur die Dinge konsumieren, die die Welt auch konsumiert, dann ist unser Denken am Ende kein Stück anders. Und deswegen brauchen wir diese Ermahnung hier. Ist ja ganz spannend. Nicht der Apostel Paulus ermahnt uns hier. In Vers 1 heißt es, er sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Also es ist die Barmherzigkeit Gottes, Römer 1 bis 11, was Christus getan und gewirkt hat durch sein Kreuz. Das ist das, was uns hier ermahnt. Und Paulus sagt, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Also heißt das rennen weg von all dem, was dein Leben dahingehend prägt, zu denken, wie diese Welt denkt, und geh dorthin, renn zu dem, dich so prägen zu lassen, dass du dorthin kommst, gottgemäß zu denken. Ein erster Predigtpunkt, wie du Gott von Herzen nachfolgen kannst, ist, indem du anders denkst. Und das, was jetzt ganz logisch darauf folgt, so führt der Apostel das hier weiter fort, ist ein zweiter Punkt, in dem du anders entscheidest. Vers 2 geht es weiter, dass wir eben prüfen mögen, was der gute und vollkommene und wohlgefällige Wille Gottes ist. Okay, ich gebe mich jetzt Gott hin. Christus soll mein ganzes Leben gehören. Ich lasse mich umgestalten in meinem Denken, damit ich Entscheidungen treffen kann in meinem Alltag, in meinem Leben, die Gott ehren. Jetzt müssen wir das eine nochmal sehen. Unsere Entscheidungen, die wir treffen im Leben, die treffen wir niemals auf neutralem Boden. Und das aus dem Grund, was wir gerade gesehen haben im ersten Punkt, weil wir eben entweder von dieser Welt her denken oder von Gott her denken. Das ist der Grund, warum unsere Entscheidungen niemals neutral sind. Das ist nicht so, manchmal haben wir so diese Vorstellung, ich habe eine Entscheidung im Alltag, eine Entscheidung, die ich treffen muss im Leben. Das ist wie bei so einer Weggabelung und es ist immer offen, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts. Es ist niemals neutral, wie wir Entscheidungen treffen. Es ist immer geprägt von unserem Denken her, wie wir Entscheidungen treffen. Es ist eine Lüge, dass wir neutral Entscheidungen treffen könnten. Und deswegen müssen wir diese Ernsthaftigkeit dahinter eben sehen. Wisst ihr, wir müssen jetzt verstehen, wir lassen uns verwandeln in unserem Denken von Gott eben her, damit wir prüfen können, was will Gott denn für mich in meinem Leben? Was ist der Wille Gottes in meinem Leben? In den großen, in den kleinen Entscheidungen. Das ist ja das, was wir wissen müssen, wenn wir Christus von Herzen nachfolgen. Ich muss ja wissen, was will Gott für mich in meinem Leben? Nur wie bekomme ich das jetzt raus? Woher weiß ich denn, was Gott will in meinem Leben? Paulus spricht von diesem Willen Gottes. Um diesen Willen Gottes geht es. Diesen sollen wir prüfen. Aber wie mache ich das? Die Bibel macht jetzt überhaupt kein Geheimnis daraus, was der Wille Gottes ist. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Da brauchen wir nicht irgendwie auf eine innere Stimme in uns hineinhören, gucken, was fühle ich da, was für eine Ruhe oder Unruhe habe ich dort, was sagt mein Inneres, was Gottes Gedanken sind. Wir brauchen uns auch keine teuren Ratgeber aus dem Buchladen kaufen. Wir brauchen auch nicht hingehen und wie Gideon irgendwie so ein Vlies auslegen. Ist ja auch so ein Missverständnis, das viele haben. Kurzer Exkurs, das, was Gideon dort tut, ist purer Ungehorsam. Kontext ist ja der Sieg über die Midianiter. Er möchte wissen, gewinnen wir nicht. Gott hat ihm, können wir im Kapitel vorher nachlesen, längst die Zusage gegeben. Also seine Ausdrucksweise mit dem Vlies ist purer Ungehorsam, das, was er dort tut. Es ist keine Anweisung in der Bibel, wie wir jetzt herausfinden für unser Leben, was will Gott für uns. Und die Bibel macht überhaupt kein Geheimnis daraus, wie wir den Willen Gottes erkennen. Es ist ganz einfach. Durch das Wort. Denn hier ist der Wille Gottes aufgeschrieben. Hier ist es ganz klar. Immer wieder heißt es, bezogen auf die Gebote Gottes, dies ist der Wille Gottes. Das, was hier drin steht, zwischen diesen beiden Buchdeckeln, das ist das, was Gott für unser Leben will. Und wir müssen jetzt, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen, dieses Buch natürlich kennen. Deswegen lies die Bibel. Besser inhalier dieses Wort. Das ist das, worum es eben geht. Dass wir lernen, von Gott her zu denken. Mach dieses Buch zu dem, was dein Leben, dein Denken am tiefsten prägt. Das ist der entscheidende Punkt. Denn Gottes Wille ist immer in deinem Leben, dass du nach seinen Geboten, nach seinen Prinzipien lebst. Immer. So einfach ist das. Wir müssen unser Verstand jetzt dahingehend trainieren, dass wir lernen, Gottes Gedanken gleichsam nachzudenken. Also nicht nur die einzelnen Gedanken, die wir haben, sondern dass wir die Art und Weise, wie wir denken, eher lernen, von Gott her zu denken. Ich mache das mal deutlich anhand eines Beispiels. Psalm 3. Da ist der Psalmist, da kommen die Leute von außen und sagen ihm, du, da stimmt ja alles gar nicht mit diesem Gott, den du da irgendwie verehrst, der ist gar nicht real, der sieht dich nicht in deiner Not. Und dann schaut er in sich hinein und sagt, ich bin sowieso verloren. Aber dann bekennt er, aber der Herr. Er ist mein Schild und er ist meine Hoffnung. Also ganz egal, was meine Gefühle mir irgendwie sagen, auch ganz egal, was meine Erfahrungen mir sagen, es geht nur darum, was sagt Gott mir in seinem Wort. Entschuldigung. Wir haben den Willen Gottes ganz klar aufgeschrieben in der Bibel. Das ist das, worum es geht. Das müssen wir verstehen. Hier ist der Wille Gottes drin zu erkennen und daraus zu entnehmen. Okay, zugegeben, ganz so einfach ist es jetzt dann doch nicht, denn wir haben ja jetzt nicht die 1:1 Gebote, die ich auf alle Situationen meines Lebens übertragen kann. Wenn es so wäre, dass die Bibel alle Gebote klar auf mein Leben abgezielt hätte und jetzt nicht nur auf mein eigenes Leben, sondern auf alle, die hier in diesem Raum sind, auf alle Menschen dieser Welt, auf alle Menschen aller kulturellen und sozialen Schichten und für alle Menschen zu allen Zeiten und jede denkliche oder mögliche Situation, wenn die Bibel so aufgebaut wäre, dann wäre sie so groß, sie würde erstens nicht in unser Haus passen, wir könnten sie schon gar nicht bezahlen. Bei den Moslems ist das ja ähnlich. Die haben ja nicht nur den Koran, die haben die Hadithen, die haben die Scharia. Die Scharia ist ja ähnlich aufgebaut, das sind ja so die ethischen, die rechtlichen Fragen bei denen. Ein Werk, was ja auch ständig erweitert wird, wo man ja gar nicht ganz klar sagen kann, welche Größe hat das Ganze eigentlich. Man schätzt so 20.000 Seiten bloß hat das Ganze mittlerweile, wo es eben wirklich darum geht, du hast diese Situation, so sollst du darauf reagieren. So ist die Bibel aber nicht aufgebaut. Wir sollen jetzt nicht einfach nur den Willen Gottes nachlesen, sondern hier heißt es, wir sollen ihn prüfen. Wie geht das? Auf der einen Seite haben wir eben die Gebote und die Prinzipien Gottes in der Bibel. Das, was ganz klar ist, wo Gott sagt, das ist mein Wille. Das ist das, was ich für dein Leben will. Und auf der anderen Seite haben wir die Lebenssituation in unserem Leben. Die kleinen, die großen Dinge, die Partnerwahl, die Wohnortwahl, das, wie ich mit meinen Nachbarn umgehen soll, wie ich mit meinem Geld hantiere. Wir haben unsere Lebenssituation. Und jetzt gilt es, wir wollen wissen, wie kann ich Gott von ganzem Herzen folgen? Wie kann ich Gottes Willen tun in meinem Leben? Ich habe die Gebote Gottes und muss diese Gebote jetzt auf meine Lebenssituation übertragen. Ich mache das mal ganz praktisch deutlich anhand eines Beispiels, anhand einer Jobwahl. Können wir übertragen auf alle anderen Dinge auch, die Partnerwahl, die Wohnortwahl, die kleinen Entscheidungen, die wir im Leben treffen, aber anhand einer Jobwahl. Stell dir mal vor, du hast zwei Jobangebote, die du wahrnehmen kannst, Job A, Job B, die in die engere Auswahl kommen. Und du möchtest jetzt eben wissen, du denkst von Gott her, du willst Christus von Herzen nachfolgen und willst wissen, was ist der Wille Gottes für mich? Welchen Job soll ich jetzt wählen? Job A oder Job B? Wie kann ich Gott von Herzen nachfolgen? Wir denken von Gott her, Vers 1, okay, haben wir verstanden, das machen wir. Wir prüfen den Willen Gottes. Und da geht es jetzt darum, dass wir die Prinzipien und Gebote Gottes aus der Bibel anwenden. Als Beispiel. Verlangt einer dieser beiden Jobs der Arbeitgeber, dass ich ein Gebot Gottes übertrete? Dass ich irgendwo lüge, betrüge, dass ich stehle? Dass ich irgendeins der Gebote übertrete? Wenn nicht, nächste Frage. Ermöglichen die Jobs mir, dass ich als lebendiges Mitglied in einer lebendigen Gemeinde Mitglied sein kann, dass ich dort teilnehmen kann, dass ich mich dort einbringen kann. Klares Gebot Gottes in der Bibel. Oder, wenn ich Familie habe, kann ich mit beiden Jobs für meine Familie da sein? Entschuldigung, ich muss eben... Ich habe was, danke, danke. Irgendwann kratzt es dann so sehr, dann. Wir könnten diese Liste jetzt weiter fortsetzen, die Gebote, die Anweisungen durchgehen, die wir berücksichtigen müssen. Wir haben die Gebote, wir haben die Prinzipien, die übertragen wir jetzt auf unser Leben. Wir fragen nach Gottes Willen. Wisst ihr, was das Problem ist? Viele Christen stellen diese Fragen gar nicht. Viele Christen stellen erst einmal dieselben Fragen, die diese Welt stellt. Wo bekomme ich mehr Geld? Was macht mir mehr Spaß? Welcher Job bringt mehr Prestige mit sich? Dieselben Fragen wie diese Welt. Und das ist eben das Problem, das wir heute haben, dass wir wie diese Welt denken. Wisst ihr, diese Fragen zu stellen, ist nicht verkehrt. Ist völlig in Ordnung. Diese Fragen dürfen wir stellen. Aber erst, nachdem wir diese Fragen hier gestellt haben. Das, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und wenn wir anschließend immer noch feststellen, bei den großen und den kleinen Entscheidungen im Leben, ich habe das geprüft anhand des Wortes. Ich habe die Gebote, die Prinzipien der Bibel auf meine Entscheidung angewandt und ich komme immer noch auf das Ergebnis, es trifft auf Job A und auf Job B zu, dann lässt Gott uns da freien Raum. Dann können wir beides machen. Den Job A wählen, als auch den Job B. Aber erst, nachdem wir das Ganze überprüft haben. Das klingt jetzt alles erstmal ganz mühsam und das ist es auch irgendwo, denn wir müssen dafür ja das Wort, die Prinzipien, die Gebote Gottes kennen, damit wir das Ganze überprüfen können. Jetzt ist es aber nicht so, dass Gott sagt, so vom ersten Tag deiner Nachfolge an, musst du direkt so 100% Christ sein, alles auswendig kennen, geht sowieso nicht. Nein, wir haben einen gnädigen Gott. Einen Gott, der bereit ist, uns an die Hand zu nehmen und die kleinen Schritte mit uns zu gehen. Und der sagt, ich will dein Denken erneuern. Ich will deine Festplatte neu bespielen. Ich will dich in deinem Inneren verändern, damit du lernst, meinen Willen zu tun, von mir her zu denken. Und irgendwann, je länger wir mit Christus unterwegs sind, und das wissen gerade die Älteren unter euch und Ihnen, die schon viele Jahre und Jahrzehnte mit Christus unterwegs sind, irgendwann wird das zu einem Automatismus. Das ist ähnlich wie beim Autofahren, oder? Ihr erinnert euch, erste Fahrstunde, da war das so, da hat man sich die ganzen Gedanken gemacht, ne? Man macht die Tür zu, man schnallt sich an und dann geht man im Kopf alles durch. Was mache ich jetzt? Okay, die Zündung langsam an. Gurt gab es damals bei einigen noch nicht, das kam erst später, aber dann Kupplung treten, Gang rein, Schulterblick, eins nach dem anderen. Da macht man sich die Gedanken, zweiter Gang, Kupplung wieder treten, immer hin und her. Und so ist das in der Nachfolge auch, dass wir uns am Anfang ganz viele Gedanken machen. Aber ich weiß nicht, wer von euch, von Ihnen in den letzten Stunden im Auto sich noch Gedanken darüber gemacht hat, wie man vom zweiten in den dritten Gang schaltet. Braucht man nicht mehr. Ist ein Automatismus. Geht ganz von alleine. Ne? Da machen wir uns keine Gedanken mehr. Und so ist das in der Nachfolge auch. Wenn wir hier zu Hause sind, und das ist eben das Zentrale, ist das nicht der Fall. Ganz so 20 Jahre mit Christus unterwegs sein irgendwie und trotzdem ist sein Fahrverhalten genauso wie bei der ersten Fahrstunde noch. Ne? Da wird das Auto immer wieder abgesoffen. Da sucht man immer wieder den dritten Gang, weil da nicht vernünftig reingeht, weil man sich damit nicht auskennt. Und das ist das Problem, das wir eben heute haben. Warum wir eben wie diese Welt sind. Warum wir oft nicht groß anders denken wie diese Welt. Weil wir hier in diesem Wort nicht zu Hause sind. Weil wir es oft nicht mehr kennen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, das wir haben. Früher ist es ja nochmal anders gewesen. Das ist wirklich eine große Schwierigkeit, auch gerade dieser Generation, in der wir jetzt eben drinstehen, weil wir einen so großen medialen Einfluss haben. Früher war das ja anders. Da hattest du nur ein bisschen die Dorfgespräche drumherum. In der Stadt war es nochmal ein bisschen anders, aber da war der Einfluss nicht so stark. Heute werden wir so bombardiert, dass wir es oft nicht mehr filtern können und gar nicht merken, wie sehr wir von der Welt her denken. Das klingt jetzt vermutlich echt gut alles in deinen Ohren, dass du sagst, okay, das ist alles wunderbar, so sollen wir es als Christen machen. Ich muss das Wort inhalieren. Dafür muss ich nur unter das Wort kommen. Gott verändert mein Herz, er verändert mein Denken. Eine Sache möchte ich dir nochmal versprechen. Es wird Entscheidungen geben in deinem Leben, im Großen als auch im Kleinen, wo du an Weggabelungen kommst, du prüfst das Ganze, du denkst von Gott her, du schaust ins Wort, du nimmst die Gebote, die Prinzipien Gottes, du prüfst, Und du kommst zu dem Ergebnis, da ist auf der einen Seite ein schöner, ein attraktiver, ein angenehmer Weg und auf der anderen Seite ist ein steiniger, ein schwieriger Weg. Und du kommst zu dem Ergebnis, der Wille Gottes für mich in dieser Frage ist, dass ich diesen steinigen Weg gehe. Dann ist es die Aufgabe eines Christen, diesen Weg auch zu gehen. Nicht pauschal, auch das machen einige Christen verkehrt, dass sie glauben, Gottes Wille ist immer der schwere Weg. Auch das stimmt nicht. Aber wenn es so ist, wenn du nach dem Überprüfen dahin kommst, dass du sagst, ich habe erkannt, es ist der Wille Gottes, dass ich den schweren Weg gehe, dann ist es Aufgabe eines Christen, diesen Weg auch zu gehen. Und das tut manchmal weh. Es kann sein, dass du ausgelacht wirst. Es kann sein, dass du auf einmal weniger Geld verdienst. Es kann sein, dass du auf einmal umziehen musst. Es kann sein, dass du einige Dinge in deinem Leben radikal überdenken musst. Dass du Dinge, die Gott dir bisher gegeben hat, die nicht verkehrt gewesen sind, aber auf einmal loslassen musst, Geld oder Besitz, Dinge, die dich hemmen in der Nachfolge, die dir Steine in den Weg legen und das tut dann manchmal weh. Und nochmal, wir dürfen da nicht hingehen und wie diese Welt denken und sagen, naja, es geht um mich und mein Leben und ich muss mich gut in allem fühlen und mein Job muss mich erfüllen und meine Ehe und meine Familie sowieso, sondern nein, es geht darum, was will Gott für unser Leben? Wie sollen wir leben als Kinder Gottes, in den Familien, in der Gemeinde, beim Arbeitsplatz? Das ist das, worum es geht. Das ist das, woraus unser Zeugnis entsteht. Und das kann wehtun und ich verspreche euch, wenn ihr diesen Weg geht und den Willen Gottes überprüft für das eigene Leben, dann werdet ihr Entscheidungen treffen, die tun weh. Und das ist dann der Punkt, in diesen Situationen dürfen wir das eine nicht vergessen. Die Grundlage unseres Glaubens, der Vers 1, die Barmherzigkeit Gottes, wovon Paulus 11 lange Kapitel gesprochen hat. Dieser Weg, den Jesus selbst gegangen ist. Und er wusste von Anfang an, der Wille Gottes für mein irdisches Leben, das ist der steinige Weg gewesen. Das ist der schwere Weg gewesen. Unser Gott in Jesus Christus ist diesen Weg ans Kreuz gegangen, hat Sünde und Schuld auf sich genommen, damit wir jetzt von Gott her denken können, dass wir eben nicht wie diese Welt sind, nicht wie diese Welt denken, dass wir ganz zur Ehre Gottes leben, dass wir den Willen Gottes überprüfen können. Er selbst hat den Willen Gottes getan, damit wir jetzt den Willen Gottes tun können. Daraus ist das möglich. Und am Ende, da dürfen wir wissen, auch wenn wir einen steinigen Weg gehen, da wird uns dieselbe Freude erwarten, die Christus vor Augen hatte, als er vor dem Kreuz stand. Und wir dürfen uns an dem einen festklammern, was Paulus in Römer 8,28 sagt, dass ganz gleich, wie schwer die Dinge dieser Welt manchmal sind, am Ende werden uns alle Dinge zum Besten dienen. Darauf dürfen wir vertrauen. Aber das ist eben wichtig, dass wir lernen, von Gott her zu denken. Das ist das, was der Apostel hier deutlich macht. Ihr Lieben, ich habe damit begonnen, dass wir in einer Welt leben, die uns täglich herausfordert, die uns täglich sagen möchte, wie wir denken, wie wir reden, wie wir handeln sollen. Und Gott zeigt uns hier auf durch sein Wort, dass wir umgestaltet werden müssen in unserem Denken. Dass wir verändert werden in unserem Denken. Ich habe das gerade vorbereitend auf die Predigt nochmal. Ich habe das Heft einmal hier aufgeschlagen, das hier ausgeteilt ist. Und da ist ein wunderbarer Bericht in der Mitte des Heftes aus Nigeria. Da ist eine Geschichte von einem Kofi, der einen fürchterlichen Überfall in seinem Leben, er beschreibt es als den schrecklichsten Tag seines Lebens, erlebt hat, wie eine islamistische Gruppe in sein christliches Dorf eingedrungen ist, unter anderem seinen Sohn, viele andere ermordet hat. Und das ist ganz spannend, was dann da berichtet wird. Er sagt dann am Ende, ich sage es jetzt mal mit meinen eigenen Worten, also wenn es nach mir ginge, ne, das ist das weltliche Denken, dann ist meine Reaktion jetzt, wir gehen dahin, wir schlachten die jetzt ab. Wir töten die, wir metzeln die nieder. Aber, sagt er dann, wir sollen unsere Feinde lieben. Da seht ihr diesen radikalen großen Unterschied. Da geht es nicht darum, was sagt mein Gefühl mir, mein Groll. Diese Dinge, die sind da, keine Frage. Es ist auch keine Sünde, dass die da sind. Wir sind noch in der sündigen Natur. Aber wenn diese Dinge da sind, direkt zu Christus, direkt unter das Kreuz bringen und eben von Gott erleben. Und dann sagt er, und deswegen beten wir. Beten, dass diese Menschen, die so fürchterliches Leid über unser Dorf gebracht haben, dass sie zu Christus kommen. Deswegen, wie können wir ganz von Herzen Christus nachfolgen? Zwei Dinge, die Paulus hier nennt, indem wir einmal anders denken und ein zweites ist, indem wir anders entscheiden. Und dafür die Grundlage ist das Wort Gottes, dass wir hier zu Hause sind. Und je mehr das hier uns prägt, desto treuer können wir Christus am Ende nachfolgen. Ich bete mit uns. Ja, Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen für dieses dein Wort, das du uns gibst. Herr, es ist ein so ernsthaftes, ermahnendes Wort, das wir offensichtlich alle nötig haben. Weil wir so stark unter dem Einfluss dieser Welt stehen. Weil wir herausgefordert sind, das Denken dieser Welt von deinem Denken zu unterscheiden. Und du siehst uns und unsere Gemeinden, in denen wir zu Hause sind und weißt, wie sehr unsere Gemeinden längst infiziert sind von diesem Denken. Unsere Familien, wir selbst. Und wir wollen dich jetzt bitten, Herr, dass wir uns so treu unter dein Wort stellen, dass wir dein Wort so radikal in den Gemeinden ins Zentrum stellen, dass wir lernen, von dir herauszudenken. Dass dein Wort unser Denken zutiefst prägt und dass wir aus dem heraus Entscheidungen im Leben treffen, die dich ehren. Dass wir deinen Willen suchen, dass wir ihn tun. Und ich möchte dich bitten, Herr, für jeden, der gerade vor so einer Entscheidung steht oder eine Entscheidung getroffen hat und weiß, jetzt ist der schwere, der steinige Weg dran. Und da möchte ich dich im Besonderen bitten, Herr, dass du mitgehen magst. Und dass wir sehen und erleben, Herr, wie du uns durchträgst, wie du uns hältst. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns dein Werk, dein Evangelium so klar vor Augen hältst, Herr, dass wir wissen, am Ende erwartet uns etwas, Herr, was eine Freude ist, die nicht von dieser Welt ist, ein Trost, der nicht von dieser Welt ist. Und in allem, Herr, wollen wir auf das setzen, was du uns in deinem Wort mitgegeben hast. Du bist uns nicht nur vorangegangen, du lebst in uns. Du führst, du leitest uns, aber du hältst und bewahrst uns auch. Dafür wollen wir dir Lob und Dank sagen, dir die Ehre geben. Amen.